Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit Daniel Lange gesprochen. Daniel machte 2012 als Student ein Praktikum bei dem damals noch eher unbekannten Fintech namens Klarna. Mittlerweile gehört das schwedische Unternehmen zu den wichtigsten globalen Fintechs und Lange ist in dem Unternehmen immer weiter aufgestiegen. 10 Jahre später gehört der Deutsche zur Führungsriege des Startups und verantwortet die Super-App, eines der wichtigsten Projekte von Klarna. Über seine Karriere, die Produktentwicklung bei Klarna und die Zukunft der Super-App haben wir im Podcast gesprochen. Bevor es jetzt losgeht, gibt es noch einen letzten Hinweis zu unserer Finance Forward-Konferenz. In genau einer Woche am 18. Mai sprechen wir dort mit Branchengrößen wie dem N26-Gründer Valentin Steif, der RatePay-CEO Nina Pütz und dem Check24-Gründer Henrich Blase. Mit Lena Hackelö ist auch eine Gründerin aus der Klarna-Mafia auf der Bühne, die damals das Deutschlandgeschäft mit aufbaute. Wir würden uns sehr freuen, viele von euch in Hamburg zu sehen. Alle Infos findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo Daniel, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo.
Daniel, was mich als erstes mal interessieren würde, mit was für einer Erwartungshaltung hast du eigentlich ein Sommerpraktikum bei einer Firma namens Klarna im Jahr 2012 angefangen?
Ja, das war eine ganz witzige Story. Ich habe damals in Luleå studiert, was ganz oben, ganz nördlich in Schweden ist. Nochmal gute 1000 Kilometer nördlich von Stockholm tatsächlich. Und da gab es eine Karrieremesse, wo quasi verschiedene Firmen sich dargestellt haben und unter anderem halt Praktiken angeboten haben. Ich habe da dann irgendwie 10 verschiedene Firmen getroffen, alles von Industrieunternehmen in Schweden wie, keine Ahnung, Scania oder SBAB oben in Luleå auch. Aber halt auch Tech-Unternehmen, was halt wesentlich näher an dem dran war, wo ich vorher auch dran gearbeitet hatte. Und Klarna stand halt wirklich draus. Einfach von der Art und Weise, wie man sich dabei präsentiert hat, wie man quasi gearbeitet hat und wie man quasi im Endeffekt das Bankwesen, Finanzwesen und Tech wirklich kombiniert hat. Und das war halt einfach sehr spannend.
Wie kann man sich diesen Stand damals vorstellen? Wie war das anders zu dem, was sonst da drum zu sehen war?
Also damals, muss man ja auch nochmal zurückgreifen, war Klarna auch noch eine andere Firma. Also das war jetzt 2012, also fast 10 Jahre, gute 10 Jahre her. Und da hatte Klarna, ich glaube, noch nicht mal in Deutschland sich vertreten. Wir hatten schon eine große Stellung in Schweden aufgebaut, wo wir im Endeffekt de facto Bezahldienst waren für rechnungsbasiertes Bezahlen. Aber selbst den Klarna Checkout gab es noch nicht. Wir hatten nicht die gleiche Marktstellung in anderen Märkten. Wir waren immer noch sehr positioniert auf die nordischen Märkte. Und es ging halt vor allen Dingen im Endeffekt um genau diese Bezahlungsverwicklung zwischen Händler und Konsumenten und quasi das Risiko für beide Teile abzudecken. Und seitdem hat sich die Firma schon extrem verändert. Zum einen hat sich unser Angebot wesentlich weiter ausgefächert und auch der Fokus hat sich sehr viel mehr verschoben von nicht nur Händler fokussiert, sondern auch sehr stark Konsumenten fokussiert. Das ist so eine der Entwicklungen, die sich quasi unter den letzten 10 Jahren auch deutlich mitverfolgen lassen hat.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende. Was hat trotzdem da damals auf dieser Messe den Ausschlag gegeben? Weil in Schweden gibt es ja schon seither eigentlich eine relativ große auch Tech-Szene, Gaming-Firmen, wo du vielleicht als Mensch mit technischem Hintergrund auch hättest anfangen können.
Ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig, natürlich im 10 Jahre später nochmal genau nachzuvollziehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es einfach die persönliche Art und Weise war, mit der ich auch die Personen getroffen habe, die Klarna da vertreten haben an dieser Messe. Es war einfach ein sehr angenehmes Gespräch. Es fühlte sich gleich natürlich an. Ich wurde dann eingeladen, quasi andere Personen von Klarna in Stockholm zu treffen. Durfte das dann gleich ein paar Wochen später auch tun und fand auch das Gespräch sehr angenehm. Also es war einfach tatsächlich die persönliche Art und Weise, die mich im Endeffekt dann überzeugt hat.
An was für eine Firma hast du da dann vorgefunden, als du dann 2012 da nach Stockholm gekommen bist?
Eine Firma, die auch damals schon nichts für unmöglich gehalten hat. Es war im Endeffekt immer darauf fokussiert, wie können wir quasi noch mehr Wert schaffen für den Händler, für die Konsumenten. Wie können wir quasi die Firma weiter wachsen und eine wirkliche, wie sagt man jetzt im Deutschen, force to reckon with. Also wirklich im Endeffekt eine Firma zu sein, die wirklich einen Unterschied für unsere Kunden herausarbeiten kann. Sowohl auf der Konsumenten- als auch auf der Händlerseite.
Okay, und so von dem ganzen Drumherum, von dem Gefühl, schnell. War das noch so eine richtige Studentenbude, wie sie ganz am Anfang mal angefangen haben? Oder in was hast du da vorgefunden, als du da als Student angekommen bist?
Ja, ganz so auch nicht. Also wir waren damals auch schon 700 Mitarbeiter bei Klarna. Also die ganz kleine Bude war es dann damals auch noch nicht mehr. Aber trotz alledem, ich glaube, dass wenn man quasi den Status auch von damals noch in einem Wort zusammenfassen möchte, wäre schnell. Es war einfach eine Arbeitsumgebung, die wirklich sehr fokussiert darauf war, dass wir einfach viel wollten. Und das ging es nicht nur um die Firma als solche, aber auch für alle Mitarbeiter, die dort waren. Und das hat man quasi auch in der Energie damals schon gespürt.
Okay, kannst du das dann vielleicht in einem konkreten Beispiel irgendwie festmachen?
Schwierig, weil tatsächlich 10 Jahre später einige einfach im Endeffekt vieles nur noch so gefühlsmäßig da ist, aber nicht mehr wirklich notwendigerweise von exakt diesen Dingen sind passiert. Die Rolle, die ich damals hatte, war ja auch einfach noch eine ganz andere. Also man hat ja im Endeffekt vielleicht auch nicht genau den gleichen Einblick gehabt, den man heute hat. Aber auch damals schon man konnte wirklich spüren, dass wenn man etwas erreichen möchte oder wenn man sich selber anstrengt, wenn man selber wirklich sich einbringen möchte, gibt es im Endeffekt keinen Stopp. Keiner wird sagen, nein, das darfst du nicht oder nein, das ist aber gar nicht deine Aufgabe oder das sind genau die Abgrenzungen, mit denen man jetzt arbeiten soll. Sondern man hat quasi immer die Möglichkeiten gehabt, auch damals schon quasi sich einzubringen und zu zeigen, dass man im Endeffekt die Firma und die Firma einfach gut beeinflussen kann. Und das fand ich halt damals schon toll, dass sogar ich quasi als Praktikant damals halt auch, in dem Fall, ich war damals in der Marketingabteilung, hatte mit Kundenakquise gearbeitet, also Online-Kundenakquise durch vor allen Dingen Marketing im Endeffekt bei Google, durch AdWords und das Onboarding ausgebaut, das wir auf der Website hatten, was dann quasi es ermöglicht hat, für kleine und mittelgroße Firmen sich quasi direkt online auf unserer Website anzumelden für unsere Dienste. Und auch damals schon konnte ich quasi im Endeffekt Ideen, die ich hatte, direkt an den CMO damals dann quasi auch zumindest vortragen und das wurde dann auch beeinflusst oder zumindest berücksichtigt, trotz dass ich dann quasi irgendwie seit 2 Monaten bei Klarna war und Praktikant in der Marketingabteilung war. Also es war einfach das war halt quasi damals schon, dass man, wenn man wirklich etwas machen wollte, konnte man das tun und es gab einfach quasi nicht diese ganz strikten Abgrenzungen, wo man quasi dann quasi nicht nur mit seinem Chef oder seiner Chefin sprechen durfte und das durfte dann quasi Layer für Layer nach oben gebracht werden, sondern man wurde quasi auch dann direkt mit quasi eingeschlossen in die Gespräche. Hm.
Du hast jetzt in den vergangenen 10 Jahren dann Karriere bei Klarna gemacht, hattest da glaube ich so rund auch 6, 7, 8 Stationen unterschiedliche, bist fortwährend aufgestiegen, bist jetzt mittlerweile in einem Level unter dem C-Level. Was waren jetzt so retrospektiv die wichtigsten Stationen, wo du sagst, das hat meine Laufbahn jetzt besonders geprägt?
Es gab tatsächlich so 3 richtig wichtige Punkte, glaube ich, durch die 10 Jahre, wenn man so auf meine persönliche Karriere zurückblickt. Der erste Punkt war, ich hatte ja schon erzählt, dass ich damals quasi die Kundenakquise mit eingebunden war, quasi um ja im Endeffekt das Online-Marketing zu betreiben. Und dann irgendwann kam es dann rüber, dass ich die Website mitbetreut habe. Und die Website damals hatte ein winziges Formular. Das Formular erlaubte es unseren Kunden und Kundinnen, im Endeffekt eine Rechnungsnummer anzugeben und zu sehen, ob diese Rechnung bezahlt ist oder nicht. Das war die Funktion, die es damals gab. Wir waren dann in einem Punkt, wo wir halt festgestellt haben, dass das einfach für unsere Kunden und Kundinnen nicht genug ist. Man hat einfach gesehen, dass einige Rechnungen verpasst worden sind, dass unter Umständen die Erinnerung dann vielleicht aufgefallen ist für diese Kunden und Kundinnen. Und wir wollten dann im Endeffekt einfach ein Erlebnis schaffen, wo Kunden und dann einfach sich einloggen konnten und quasi online direkt sehen könnten, welche Rechnungen oder Käufe man dann eigentlich bei Klarna rausstehend hat. Und damals war quasi die Firma ganz anders strukturiert als heute. Es war im Endeffekt eine Produktabteilung, eine Entwicklungsabteilung, und es gab quasi, ich glaube, einen Jahresplan, der irgendwie gesetzt wurde, und dann, nachdem der Plan irgendwie im Blut unterschrieben worden ist, sollte halt auch nicht mehr geändert werden. Und diese Idee quasi, die Website auszubauen mit einem Kundenportal, wo man quasi wirklich einen Überblick über die Einkäufe bekommen konnte, war halt, kam halt heraus, nachdem dieser Plan gesetzt worden ist. Damit gab es im Endeffekt keine Ressourcen im Engineering, im Produktteil von Klarna damals. Man fragt dann im Endeffekt mich und das Website-Team, ob wir es dann nicht ausbauen könnten. Wir hatten ja diese Funktion schon, wo man quasi diese Rechnungen sich anschauen konnte, könnten wir das nicht ausbauen, dass man einfach alle Rechnungen sehen kann. Und das war quasi der erste wichtige Augenblick in meiner Karriere, weil wir haben natürlich Ja gesagt und wir haben es auch geschafft, das auszubauen. War eine ziemliche Herausforderung, aber klappt am Ende. Und nachdem das Produkt halt da war, war es halt ziemlich klar, dass es halt gut war. Unsere Kunden und Kundinnen mochten das Produkt, haben es viel genutzt und es hat denen einfach viele Probleme gelöst. Und in dem Augenblick wurde dann auch gesagt, okay, das ist ja eigentlich schon ein richtiges Produkt, sollte ja dann quasi auch vom Produkt und Engineering quasi betreut werden, und das Ganze sollte ja quasi dann aus dem Marketing-Team raus in das Produkt- und Engineering-Team kommen.
Das war am Ende wahrscheinlich auch der Grundstein der Strategieänderung. Also, dass man quasi überlegt hat, man ist jetzt nicht nur noch Zahlungsdienstleister, sondern man richtet sich auch an Endkunden, und das läuft ja genau über diese Logik.
Ganz genau, ganz genau. Weil ich meine, ich werde gleich mal darauf zurückkommen, was quasi der Step damals bedeutet hat für die App, die wir heute haben, weil das ist ja im Endeffekt die Evolution gewesen davon. Aber auf der persönlichen Seite war es quasi in dem Augenblick erstmal, quasi, dass das Ganze im Produkt Engineering übergeführt werden sollte. Und wir im Anschluss gab es dann quasi eine Situation, wo aus persönlichen Gründen von einem anderen Kollegen eine andere Öffnung es im Endeffekt gab, wo ich dann gefragt wurde, ob ich nicht stattdessen lieber das Klarna Checkout-Produkt im deutschen Markt betreuen würde wollen. Und das war natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung für mich. Das war damals das Flagship-Produkt von Klarna auch. Und natürlich für mich dann auch eine ziemliche Herausforderung, die sehr spannend war, dass man quasi so ein bisschen sich den Merchant-Teil oder den Händler-Teil von unserem Unternehmen weiter anschauen könnte und quasi da das Produkt mit beeinflussen konnte. Habe ich natürlich Ja gesagt, das ein paar Jahre dann auch betreut und fand es sehr spannend. Viele Händler getroffen in Deutschland auch, viel zwischen Stockholm und damals Köln gependelt eine super Zeit gehabt während der Zeit. Das Ganze hat sich dann irgendwann gewandelt, wobei wir festgestellt haben, dass wir, der Klarna Checkout ist natürlich super, aber alle Händler wollten ihn nicht haben. Einige Händler wollten halt nur den Bezahlungsteil von uns haben. Und da hatten wir nur eine reine API-Integration, die uns viele Probleme geschaffen hat, dadurch, dass wir bei diesen API-Integrationen halt keinen Teil des Kundenerlebnisses quasi beeinflussen konnten, richtig auf der Händlerseite. Und da es ja dabei um regulierte Produkte geht, ist das halt ein Problem, wenn jetzt irgendwie sich irgendwas ändert und wir quasi die Beschreibung ändern müssen, dann müssen halt auf einmal Tausende von Händler manuell quasi in dem Checkout quasi die Texte ändern. Das war halt nicht gut. Und in dem Augenblick haben wir halt im Endeffekt den Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, wir wollen ein neues Produkt entwickeln, das sich heute Klarna Payments nennt. Wo man im Endeffekt zwar nur unsere Zahlungsdaten integrieren kann, aber wir immer noch das Erlebnis quasi auf der Website für diese Zahlungsarten quasi beeinflussen können und direkt von unserer Seite steuern können. Das war mein letzter Punkt auf der Händlerseite sozusagen im Klarna-Business. Und da das halt ein großer Erfolg war für uns, war das quasi auch für mich so der Stepping Stone im Endeffekt einen dritten wichtigen Punkt in der Karriere, wo ich halt gefragt worden bin, ob ich denn nicht die Consumer App Domain starten würde wollen, die in welcher wir quasi ja das Konsumentenangebot von Klarna richtig aufbauen wollten. Das war vor, ich glaube, 5-6 Jahren und war quasi dann die Veränderung im Endeffekt, die mich in die Abteilung gebracht hat, in der ich heute auch weiterhin noch arbeite.
Ich meine, wenn man das jetzt so retrospektiv betrachtet, du denkst nochmal zurück an diese Zeit 2012, dann kann man immer sagen so, okay, damals hat man schon gespürt, das kann was Großes werden. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch viele der bekannten Geschichten, dass es nicht immer gut lief, dass Klarna auch manchmal kurz irgendwie gestruggelt hat, Finanzierungsrunden zu schließen, was heute jetzt nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr denkbar ist, aber es lief ja auch nicht immer ganz rund. Wie hast du das sozusagen in diesen 10 Jahren jetzt sozusagen wahrgenommen?
Ja, das Spannende ist im Endeffekt, man bekommt ja immer mehr Einsicht in die Firma im Endeffekt, desto, welche Rollen man jetzt quasi hat. Und während der ersten Jahre muss ich sagen, dass die Finanzierungsrunden nicht etwas waren, von dem ich irgendwie beeinflusst worden bin oder auch nur irgendwas von gewusst haben. Also bevor es quasi fertiggestellt war. Von daher weiß ich tatsächlich nicht genau, wie schwierig genau die Zeiten waren, weil ich in dem Augenblick einfach noch nicht so wirklich den Einblick darin gehabt habe. Die Jahre, wo quasi ich jetzt die Consumer App und die und den Teil von Klarna quasi betreut habe, in den Jahren haben wir halt diese Probleme nicht gehabt, glücklicherweise. Von daher habe ich im Endeffekt nur die glücklichen Jahre mitbekommen, wenn es um die Fragen geht.
Okay, aber generell ging es doch wahrscheinlich auch in deinen Gebieten nicht immer nur bergauf, oder?
Nein, klar, na klar. Es geht im Endeffekt immer darum, ich meine, die Produkte wurden natürlich in unterschiedlichen Märkten unterschiedlich angenommen. Und ich glaube, das waren halt auch so die Gründe, warum wir zum Beispiel das Klarna Payments im System ausgebaut haben, waren da halt zum einen, dass wir die Kontrolle quasi über die Beschreibung und quasi die Präsentation von unseren Zahlarten weiter ausbauen wollten. Aber auch, dass wir halt gesehen haben, dass das Klarna Checkout-Produkt halt auf einigen Märkten und für einige Händler und einige Gebiete super funktionierte und in anderen nicht. Und das sind halt auch Lehren, die man im Endeffekt mitnehmen musste. Und gerade für England und die USA war das halt so ein entscheidender Punkt, dass wir halt gesagt haben, okay, Klarna Checkout ist super, aber wir brauchen für diese Länder auch noch eine andere Strategie. Und das war im Endeffekt dann die Klarna Payments, das Klarna Payments-Produkt, was wir auf den Markt gebracht haben, was da quasi geholfen hat.
Wie geht ihr dann generell an das Thema Produktentwicklung ran, gerade auch vor dem Hintergrund, dass es so viele verschiedene Märkte gibt?
Ganz unterschiedlich. Also zum einen, die Firma hat sich natürlich auch da gewandelt. Wir haben vor 10 Jahren, weiß ich, dass jedes Produkt natürlich für jeden Markt, also nicht von Scratch, aber fast von Scratch entwickelt worden ist. Ich glaube, so eine Market-Expansion für Klarna Checkout nach Deutschland hat mit Sicherheit irgendwie 1,5 Jahre an Entwicklungszeit gedauert. Das hat sich halt gewandelt. Mittlerweile werden die meisten Produkte aufgebaut in einer Art und Weise, wo sie erstmal global skalierbar sind und dann im Endeffekt in den wesentlichen Punkten konfiguriert werden können. Und das ist natürlich ein großer Step für uns als Firma, um überhaupt die vielen Märkte abzudecken, die wir jetzt mittlerweile abdecken und auch weiter quasi neue Märkte öffnen können. Gleichzeitig müssen wir natürlich darauf achten, dass die Produkte, auch wenn sie global aufgebaut sind, für den lokalen Markt immer noch also gut sind. Und da haben wir im Endeffekt auch verschiedene Arten und Weisen gefunden. Wir haben unter anderem haben wir ein regionales Produktteam, in welchem wir im Endeffekt in allen größeren Märkten Produktmanager haben, die für diese Märkte verantwortlich sind, die im Endeffekt dann teilweise natürlich selbst den Markt erkunden und die Produkte testen und somit auch intern natürlich im Endeffekt Berater sind für die Produktteams, um wirklich sicherzustellen, dass die Produkte in den Märkten angepasst werden, für die Punkte, wo es angepasst werden muss, ohne dass man quasi das Produkt komplett neu erfindet und damit quasi dann, weiß ich nicht, bei 20 Märkten 20 Produkte entwickeln müsste.
Kannst du mal so ein Beispiel geben, woran man verdeutlichen kann, das funktioniert in Amerika, das funktioniert in UK, das funktioniert in Deutschland, um das so ein bisschen besser zu verstehen?
Ich glaube, wenn es um die Anpassung geht, zum Beispiel haben wir die Autorisierungsteil, wie man sich zum Beispiel bei Klarna anmeldet oder wie man sich in der App anmeldet. Das ist so ein Ding, was ein ganz besonderes Thema ist. In Schweden zum Beispiel haben wir ein Produkt, das nennt sich Mobile Bank ID. Das ist im Endeffekt eine Authentication-Lösung, die von den schwedischen Banken angeboten wird und somit eine komplett sichere Anmeldung oder Autorisierung als Kunde quasi ermöglicht für jegliche Apps und Applikationen in Schweden. Das müssen auch keine Banking-Applikationen sein. Also selbst wenn man hier quasi seine Handyrechnung irgendwie anschauen möchte, loggt man sich da normalerweise mit der Lösung im Endeffekt ein. In den USA ist es mehr ähnlich wie in Deutschland. Wir haben im Endeffekt eine E-Mail- und SMS-basierte Lösung, wo man sich quasi damit anmeldet, bei Klarna und bei der App. Und dann gibt es natürlich verschiedene Lösungen, um quasi ein Step-up zu haben, in welchem man quasi sich weiterhin identifizieren kann. Also zum einen sagt man, diese E-Mail-Adresse gehört mir, diese Telefonnummer gehört mir, aber im nächsten Step kann man dann zum Beispiel auch gefragt werden, ob man sich per Bankkonto zum Beispiel verifizieren kann, oder in den USA gibt es solche Challenging- oder Challenger-Questions, nennt sich das. Da können dann auch Fragen gestellt werden, welche Adresse man dann gehabt hat in der letzten Wohnung, in der man gewohnt hat, und damit quasi weiter abgleichen, ob man wirklich die Person ist, die man sich ausgibt zu sein.
Das ist ja, was du jetzt beschreibst, ist ja auch ein bisschen von der Regulatorik getrieben.
Ja.
Fällt dir noch ein Beispiel ein, was die tatsächliche Nutzung angeht? Weil zum Beispiel bei eurer App, die jetzt sich sicherlich auch ein bisschen an den Super-Apps aus Asien zum Beispiel orientiert, gibt es ja die großen Fragezeichen. Wird das in Deutschland überhaupt so verwendet? Wie wird das in Europa verwendet? Wie wird das in den USA verwendet?
Nee, auf jeden Fall. Ich meine, da kann man natürlich auch erstmal schauen, wenn man sich die Klarna-App zum Beispiel heute anschaut. Wir haben ja natürlich gerade in Deutschland und in Schweden haben wir eine Historie, wo im Endeffekt Kunden uns und Kundinnen uns seit langem benutzt haben und seit langem benutzen. Wo man im Endeffekt die App einfach eine lange Zeit lang dafür benutzt hat, um Rechnungen einzusehen und Rechnungen zu bezahlen. Das hat natürlich erstmal einen gewissen Status quasi in den Köpfen von unseren Kunden im Endeffekt auch geschaffen, wie man denn oder wozu man die App nutzt. In den USA haben wir die App komplett anders auf den Markt gebracht. Damals hatten wir im Endeffekt noch nicht die Marktstellung und die App war in dem Sinne noch nicht wirklich vorhanden. Und als wir die App auf den Markt gebracht haben, gab es bereits das komplette Shopping-Angebot, was wir quasi eingebaut haben. Unseren eingebauten Browser, unsere universelle Wishlist oder Wunschliste, die Möglichkeit, mit Klarna überall zu zahlen über unsere virtuellen Visa-Karten. Und im Endeffekt alle diese integrierten Funktionen, die das Shopping-Angebot darstellen, waren quasi in den USA, wenn nicht von Tag 1, dann zumindest in Jahr 1 vorhanden. Und haben damit eine komplett andere Marktplatzierung geschaffen. Und unsere Kundinnen in den USA nutzen die App tatsächlich vor allen Dingen als Startpunkt, um einen Einkauf zu tätigen. Das wollen wir natürlich auch in den Märkten wie Deutschland und Schweden schaffen. Wir sehen auch einen Trend, dass wir das schaffen, aber es ist halt ein längerer Weg, einfach weil wir dass das Kundenbild von dem, was die App im Endeffekt ist, ändern müssen.
Kannst du denn schon so ein bisschen sagen, ihr seid im November jetzt wirklich mit dieser Shopping-Super-App-Strategie gestartet, habt nochmal angekündigt, ihr wollt das umfassend ausbauen. Kannst du so ein bisschen Gefühl dafür geben, wie das bislang angelaufen ist seitdem?
Die App-Veränderung wurde sehr gut angenommen. Wir können, ich kann zwar jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber wir können zumindest Double-Digit-Prozent Zahlen von Kunden sehen, die quasi auch die App für Einkäufe mittlerweile angefangen haben zu nutzen. Und das ist natürlich schon ein großer Umstieg, den wir sehr gerne sehen und natürlich auch weiterverfolgen wollen.
Okay, wie kann man denn auf das Gesamtvolumen schon ungefähr sagen, was das für ein Ausmaß hat in Amerika oder insgesamt?
Das kann ich leider hier nicht genau als Prozentzahl sagen.
Okay, aber gibt es so eine Kenngröße, wo ihr sagt, da wollen wir eigentlich mal hin, eines Tages soll irgendwie ein Drittel oder zwei Drittel daherkommen?
Es gibt keine genaue Kennzahl, aber die Vision, die wir haben, unter anderem ist ja für die App quasi auch als im Endeffekt die App da zu sein, die das Einkaufserlebnis für unsere Kundinnen einfach am besten darstellt. Das heißt, wir wollen global in allen unseren Märkten halt gerne sehen, dass unsere Kundinnen die App halt für mehr nutzen, als nur die Rechnung zu bezahlen, sondern im Endeffekt für uns damit auch eine Schnittstelle zu schaffen, wo Kundinnen unsere Händler erreichen können, wie wir quasi Händler und Kundinnen dort zusammenbringen können, wie wir weitere Schnittstellen schaffen können und wo Kundinnen im Endeffekt die App als den Startpunkt auch für das Einkaufserlebnis nutzen und nicht nur für den Endpunkt, wo man im Endeffekt dann den Einkauf schon bereits getätigt hat.
Es gibt ja in der App jetzt schon einige Features und einige sind noch geplant, wie Paketverfolgung, diese Wunschliste, die du schon gesagt hast. Ja. Später soll nochmal ein Bonuskartensystem hinzukommen. Weil auch von den Erfahrungen aus den USA, was sind da so die Features, die viel genutzt werden?
Das Witzige ist, wir haben damals, als wir die Consumer App Domain, um ein bisschen so den Rückgriff zu machen im Endeffekt, damals haben wir im Endeffekt verschiedene, wir haben uns überlegt, wie können wir im Endeffekt das Einkaufserlebnis von unseren Kunden beeinflussen, sodass wir unseren Kunden helfen können, Zeit und Geld zu sparen. Wir haben damals im Endeffekt verschiedene Initiativen bedacht, die wir dachten quasi, die das positiv beeinflussen können und alles irgendwie im kleinen Rahmen getestet. In einem Markt mit einem sehr abgegrenzten Bereich, dass man das zumindest relativ schnell auf den Markt bringen konnte. Und wir haben damals quasi schon sehen können, dass einfach tatsächlich fast alle zumindest von diesen größeren Ideen irgendwie funktionieren. Man musste natürlich mal irgendwas ändern oder halt feststellen, okay, so wie wir es jetzt aufgebaut haben, funktioniert es nicht oder so wie es jetzt präsentiert wird, funktioniert es nicht. Aber im Großen und Ganzen funktionierten diese Funktionen tatsächlich alle irgendwie und haben irgendwie ihre Daseinsberechtigung gehabt. Wir sehen, dass natürlich gerade in den USA die Möglichkeit, mit Klarna überall einkaufen zu können, eines der riesengroßen Features ist, dass einfach die Nutzung von der App auch treibt. Aber wir sehen auch eine große Anwendung von unserer Wunschliste und wir sehen auch, dass die Kunden, die App am allermeisten nutzen, im Endeffekt auch, also oder sagen wir so, die Kundinnen, die in der App am meisten einkaufen, nutzen auch die meisten Funktionen. Das heißt, man erforscht wirklich so ein bisschen das Ökosystem, was es denn so gibt. Man verknüpft irgendwann die E-Mail-Adresse, sodass man nicht nur die kleinen Einkäufe in der App sehen kann, sondern im Endeffekt alle Einkäufe, die man quasi online tätigt. Dass man nicht nur die kleinen Einkäufe irgendwie mitverfolgen kann bei der Lieferung, sondern dass man alle seine Einkäufe mitverfolgen kann. Man fängt an, die Wunschliste zu nutzen, um quasi im Endeffekt Einkäufe für die Zukunft zu planen oder eine Geburtstagswunschliste zusammenzustellen. Man sieht wirklich, wie quasi Kundinnen im Endeffekt mehr und mehr entdecken, was Klarna denn anbieten kann.
Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Capital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Capital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Capital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.capital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
Wie groß ist da die Schnittmenge an Menschen, die auch euer Bankkonto und die Finanzprodukte dahinter benutzen? Sind das eher zwei bisschen voneinander getrennte Zielgruppen? Die eine, die App fürs Konto benutzen, um Festgeld anzulegen und dann auf der anderen Seite die Leute, die gerne damit shoppen?
Kann man so nicht genau sagen, weil wir haben wir haben ja nicht alle unsere Produkte auf allen Märkten live. Das heißt zum Beispiel, in Deutschland haben wir ja unser Banking-Angebot live und es wird sehr gut angenommen auf dem deutschen Markt. Das Banking-Angebot und das Kartenangebot gibt es in den USA aber noch gar nicht. Das heißt, es gibt die Frage, ob man quasi komplett zwei verschiedene Kundengruppen gibt es in dem Sinne noch nicht wirklich, sondern es geht halt mehr darum, quasi welche Produktangebote es bereits gibt oder wie lange sie auf dem Markt waren und wie bekannt quasi das Angebot für unsere Kunden sind. Was wir sagen können, ist, dass wir haben die Klarna-Karte ja in den USA, ich glaube, seit ein paar Wochen oder vielleicht auch seit 1-2 Monaten so eine Anmeldeliste, dass man sich quasi voranmelden kann. Und das war sehr populär. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen, weil ich nicht weiß, ob das quasi bereits schon quasi in Ordnung ist. Aber es ist eine große Anzahl von unseren Kundinnen, die sich dort quasi bereits vorangemeldet haben. Und wir wir freuen uns jetzt schon, die Karte quasi in den USA auf den Markt zu bringen. Damit quasi auch das Angebot dort zu erweitern.
Wie geht ihr bei der Produktentwicklung vor? Wie viel Zeit gebt ihr einem Feature, einer Funktion? bis ihr sagt, so, wir ziehen jetzt den Stecker und das funktioniert nicht. So in Deutschland zum Beispiel gab es ja dieses Wavy, so eine Peer-to-Peer-Funktion, also wo man unter Freunden, Studenten irgendwie Geld hin und her schicken kann. Genau. Und das habt ihr jetzt zum Beispiel wieder eingestellt oder integriert.
Ja, ist es schwierig zu sagen. Wir haben keine genaue Zeitlinie, wo wir sagen, okay, ein Team hat irgendwie 6 Monate oder ein Jahr oder was es auch sein mag, um sich zu beweisen. Es geht eher darum, dass wir quasi schauen im Endeffekt, was ist denn zum einen immer noch unsere strategische Hoffnung, was es denn quasi beeinflussen kann. Zum anderen, was das tatsächliche Kundenergebnis ist. Also wie sehen wir, dass unsere Kunden dann im Endeffekt das Produkt nutzen und was die Nutzerzahlen im Endeffekt sagen. Und zum Dritten natürlich, wenn wir Kampagnen fahren oder wenn wir Tests machen mit unseren Kunden, was ist denn ja im Endeffekt die Rückmeldung von unseren Kunden denn dort? Wenn wir, und das kann zum einen sein, okay, wenn wir eine Kampagne fahren, wie viele Anmeldungen bekommen wir denn danach? Hat das irgendwie einen großen Einfluss gehabt? Oder wenn wir uns mit Kunden zusammensetzen und im Endeffekt das Produkt zeigen und die im Endeffekt das Produkt testen lassen, wie reagieren denn die Kunden denn darauf? Ist das etwas, wo sie danach sagen, oh wow, das würde ich ja wirklich gerne nutzen. Komisch, dass ich es noch nicht kannte. Oder ist es eher so, ja, brauche ich nicht. Ich meine, all diese Eingangswinkel sind im Endeffekt wichtig, um die Entscheidung am Ende des Tages zu treffen. Ich glaube, in einigen Teilen, ich glaube, Wavy war vielleicht 2 Jahre lang live, glaube ich. In anderen Teilen waren es dann vielleicht eher so 6 bis 9 Monate. Also es ist halt wirklich abhängig davon, wie es in der jeweiligen Situation ausschaut.
Okay. Es wird ja immer mal wieder Kritik laut, dass generell Buy Now Pay Later eine Gefahr darstellt, dass Leute, gerade junge Menschen, sich irgendwie zu stark verschulden. Da habt ihr jetzt ja quasi auch schon drauf reagiert, eure Gebühren angepasst, eure Zahlungsziele verändert, um ja auch dieser Kritik und möglicher Regulierung irgendwie was entgegenzusetzen. Wie denkt ihr im Produktteam über dieses Thema nach? Weil es gibt ja zumindest die Gefahr, müsst ihr auch anerkennen, besteht ja, dass man irgendwie über seine Verhältnisse lebt, gerade wenn es so einfach gemacht wird.
Ja, das Wichtige für uns ist natürlich auch, dass wir wollen im Endeffekt ein Angebot schaffen, das unseren Kunden hilft, im Endeffekt Zeit und Geld zu sparen, nicht sie in die Schulden zu treiben und am Ende des Tages unter Umständen halt ja im Endeffekt sowohl deren als auch unsere Leben schwerer zu machen. Das heißt, es ist in unserem eigenen Interesse sicherzustellen, dass wenn wir unseren Kunden ermöglichen, in einigen Fällen auf Kredit einzukaufen, dass das im Rahmen dessen passiert, was quasi für die einzelne Person in Ordnung ist. Was wir natürlich weiterhin tun, wir wollen auch ganz klar sagen, dass das Angebot, was wir in der App ausbauen, ist nicht nur aufgebaut darauf, ob unsere Kunden denn quasi mit unseren Zahlungsarten, die Buy Now Pay Later basierend sind, sondern wir wollen ganz allgemein ein super Einkaufserlebnis schaffen für unsere Kundinnen. Und das bedeutet auch, dass wir Sachen einbauen werden in die App, die es ermöglicht, mit komplett anderen Zahlungsarten zu zahlen oder auch nur mit den eigenen, selbst sogar es einfacher zu machen, mit den eigenen Karten zu zahlen, unabhängig davon, wer diese Karte ausgegeben hat. Es geht wirklich darum, die App so auszubauen, dass es im Endeffekt ein besseres Einkaufserlebnis schafft, ein besserer Einkaufsbrowser wird für die Kundinnen, eine bessere Art und Weise, die Einkäufe zu hantieren und dann natürlich unsere Zahlungsarten anzubieten, wenn es Sinn macht das Ganze so zu integrieren, dass es für die Kundinnen ein gutes Erlebnis ist.
Aber was würdet ihr dann sagen, so dieses, wenn es Sinn macht, ist da diskutieren ja viele Leute auch drüber. Zum Beispiel in Großbritannien gab es kürzlich so eine Studie, dass viele jetzt irgendwie Lebensmittel auf Kredit kaufen, was ja einfach nicht sinnvoll ist. Und wie definiert ihr das dann quasi? Weil da könnte man ja dann zum Beispiel die Kundinnen und Kunden warnen, sagen so, hey, hast du dir das gut überlegt? Willst du das wirklich in dem Fall auf Kredit deine Pizza oder sowas kaufen?
Ja, ich glaube, im ganz allgemeinen ist natürlich immer noch das Einkaufs, ja, ich meine, der Entschluss, etwas einzukaufen, ist ja immer noch der Entschluss unserer Kundinnen. Wenn wir quasi darauf hinausschauen, was es denn Sinn macht, ist natürlich die Pizza, die man Abend essen möchte, macht da natürlich wenig Sinn. Und wir hoffen das quasi, und wir sehen auch in unseren Statistiken von dem Teil, dass unsere Kundinnen das Produkt für andere Einkäufe nutzen und nicht für das Abendessen am gleichen Tag. Also wir haben jetzt keinen spezifischen Plan, wo wir die Einkäufe gut genug quasi analysieren könnten im Augenblick, wo es passiert, um sagen zu können, ja, die Pizza ist es aber nicht gut. Aber wir sehen quasi, dass unsere Kundinnen das Produkt dementsprechend auch besser verwenden und nicht für die Art und Weise.
Okay, das heißt aber, ihr arbeitet da nicht an weiteren Analyse-Tools, Vorwarnsystemen, um die Leute quasi vor so einer Schuldenfalle irgendwie zu schützen?
Ja, das schon. Wir haben unter anderem haben wir, unser, wie nennt sich das genau im Deutschen? Ich arbeite viel im Englischen und im Schwedischen.
Mach uns im Englischen einfach.
Genau, im Endeffekt, wir haben halt unseren Budget-Tracker und Spending-Limit, wo man im Endeffekt zum einen die Ausgaben, die man hat, quasi gut analysieren kann und zum anderen aber auch Einkäufe vernünftig planen kann. Das heißt, man kann im Endeffekt die Einkäufe im Endeffekt besser voraussehen, quasi wie es denn die eigentliche und eigene finanzielle Situation beeinflusst und wie quasi ein Einkauf auf Raten zum Beispiel die Monatsausgaben beeinflussen würde. Das sind Funktionen, die wir ganz aktiv daran arbeiten und damit auch hoffen, dass wir quasi bessere Transparenz und bessere im Endeffekt Beschlusstools oder Entschlusstools für unsere Kunden entwickeln können.
Wird das auch genutzt?
Ja, klar, auf jeden Fall. Wir haben eine Funktion, die es bereits gibt, ist zum Beispiel, dass man sein eigenes Budget erstmal setzen kann und quasi dann für jeden Einkauf, den man tätigt, kann man quasi sehen, wie das Budget angepasst wird, wie viel Geld man noch hat bis zum nächsten Paycheck. Und das ist eine Funktion, die viele von unseren Kunden nutzen.
Mhm. Alles klar, zum Schluss gibt es noch so ein paar persönliche Fragen. Viele deiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Klarna Management sind ja auf dem Weg jetzt der vergangenen Jahre ausgestiegen, haben selber was gegründet. Warum hat dich das nie gereizt?
Ich habe im Endeffekt, auch wenn man auf dem Papier quasi sich meine jetzige Rolle anschaut, schaut es ja erstmal aus, als wenn ich die gleiche Rolle die letzten 5-6 Jahre gehabt habe. Die Rolle hat sich aber jedes Jahr weiterentwickelt. Es war im Endeffekt, wir haben angefangen, als wir 5 Personen waren. Wir haben innerhalb von einem Jahr die Abteilung auf etwas über 100 Leute gebracht. Wir haben das erste Produkt auf den Markt gebracht und festgestellt, gut, wenn wir das weiter skalieren wollen, brauchen wir quasi nochmal einen weiteren Push. Wir haben dann weiter die Organisation aufgebaut, aufgesplittet in verschiedene Abteilungen, wieder aufgebaut, wieder ausgesplittet, wieder aufgebaut. Und mittlerweile sind wir in der Abteilung über 500 Personen.
Die nur für die App-Entwicklung zuständig sind.
Oder? Die nur für die App-Entwicklung zuständig sind und die quasi bei mir in der Abteilung auch arbeiten. Und es gibt dann noch weitere Teams außerhalb meiner Abteilung, die auch mit der App arbeiten und zum Beispiel unser Banking-Angebot ausbauen. Warum ich das erzähle, ist im Endeffekt, die Rolle, die ich die letzten 5-6 Jahre gehabt habe, war nie die gleiche. Jedes Jahr war es etwas Neues, jedes Jahr gab es weitere Herausforderungen und jedes Jahr konnte ich mehr lernen. Und das waren im Endeffekt die Reizpunkte, die mich natürlich auch in der Rolle gehalten haben. Es wurde halt einfach nie langweilig. Es gab keinen Augenblick, wo ich gedacht habe, oh, jetzt weiß ich aber auch nicht gar nicht, was ich machen soll. Oder das habe ich jetzt die letzten 3 Jahre schon gemacht. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Sondern es waren im Endeffekt wirklich immer neue Herausforderungen, die immer wieder spannend waren. Und den Einfluss, den man im Endeffekt haben kann in der Rolle, in oder nicht nur in meiner Rolle, sondern im Endeffekt alle Teams, die quasi mit der App arbeiten, haben einen so direkten Einfluss auf unser Kundenerlebnis und können damit direkt beeinflussen, wie viel unsere Kunden denn an tatsächlich Geld und Zeit sparen können. Das sind wirklich KPIs und Metrics, die wir quasi messen intern und die wir uns jeden Monat anschauen. Und den Einfluss, den man quasi da haben kann auf das Einkaufserlebnis, ist halt so groß, dass auch das natürlich ein riesengroßer Reizpunkt ist.
Okay, stehst du denn in Kontakt zu dieser Klarna-Mafia, also diesen Leuten, die irgendwie selber was gegründet haben und ausgestiegen sind?
Ja, jetzt nicht irgendwie nicht in regelmäßiger Art und Weise, aber natürlich Stockholm ist eine kleine Stadt, wenn man so sagt. Es ist ziemlich schwierig, Leute, die man einmal gesehen hat, nicht ein zweites Mal zu treffen. Und wenn es nur irgendwie in einem Café oder in der U-Bahn ist. Von daher trifft man sich natürlich, aber ist jetzt nicht irgendwie etwas, wo ich irgendwie im täglichen Kontakt stehen würde, nein.
Okay. Es ist ja kein Geheimnis, dass das Management auch an Klarna beteiligt ist. Wie viel gehört dir da zurzeit?
Kann ich leider keinen Kommentar zu geben.
Okay, okay. Alles klar, zum Schluss machen wir immer noch so ein paar Fragen, weil als Manager musst du ja auch immer ein bisschen in die Zukunft schauen, wie verändert sich die Welt. Deswegen stellen wir unseren Podcast-Gästen am Ende immer so ein paar Fragen, so ein paar Predictions, zu denen sie dann Stellung nehmen können. Genau, zum einen, welches Fintech-Produkt wird in den nächsten 18 Monaten entwickelt, das du dir schon immer gewünscht hast?
Ich würde tatsächlich sagen, ein integriertes Einkaufserlebnis, das tatsächlich den Kunden dann im Endeffekt beim Einkaufen automatisch Einsichten gibt darüber, was denn, was man am besten einkaufen sollte und wo man es am besten einkaufen sollte und warum das der richtige Einkaufsentschluss ist im Endeffekt.
Das wäre jetzt ja aber was von Klarna, oder? Also ja. Gibt es auch irgendwie was aus deinem Leben drumherum, wo du sagst so, das habe ich mir schon immer gewünscht zum besseren Trading oder zum besseren, keine Ahnung was.
Vielleicht ein mehr international genutztes System, um im Endeffekt tatsächlich zwischen Ländern und zwischen Personen in verschiedenen Ländern Geld in Echtzeit überweisen zu können. Ich glaube, das wäre noch etwas, was hilfreich wäre für viele Menschen. Gerade wenn man reist oder wenn man Freunde und Familie in verschiedenen Ländern hat, wäre das etwas, was schon sehr hilfreich wäre.
Du meinst, Wise ist da noch nicht ausreichend?
Noch nicht wirklich, vor allen Dingen nicht, weil das im Endeffekt bedeutet, dass ein System, was im Endeffekt funktionieren würde, über verschiedene Anbieter hinaus, wäre im Endeffekt etwas, woran ich glauben würde und wo ich glaube, dass man unter Umständen dann in der Zeitfahrt auch im Endeffekt etwas herausfinden könnte. Also, dass man, wie soll man sagen, im Endeffekt tatsächlich während des Urlaubs zum Beispiel mit Freunden im Ausland im Endeffekt eine Möglichkeit hat, zu zahlen und zu überweisen und zwischen sich aufzuteilen, ohne dass quasi alle erst irgendwie eine riesengroße Anmeldung mit KYC durchführen müssen, wo man den Pass einscannen muss. Das wäre halt schon erfreulich.
Okay. Wo glaubst du, wird der Bitcoin am Ende des Jahres stehen? Eher bei 100.000 oder eher bei 0? So von der Tendenz her.
Von der Tendenz her würde ich davon ausgehen, dass er wieder nach oben gehen wird. Gerade wenn man sich so die momentane Lage anschaut, glaube ich, dass das tatsächlich durch unter Umständen eine alternative Investierung sein kann, die mehr Sicherheit schaffen kann. Von daher gehe ich davon aus, dass sie dieses Jahr eher nach oben gehen wird als nach unten.
Also Sebastian, der kleine Gründer, ist ja kein großer Fan, richtig?
Kein Thema, worüber ich tatsächlich mit ihm viel gesprochen habe, aber nein.
Sagt er in Interviews zumindest immer, dass er das nicht gut findet.
Nee, kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen. Nichts, worüber ich mit ihm gesprochen habe bisher.
Okay, aber du bist da durchaus, guckst dir das interessiert an, was da in der ganzen Krypto-Web3-Welt passiert.
Es ist ja fast unmöglich, dem zu entgehen. Klar, man muss es natürlich jetzt nicht mitmachen, aber so groß, wie sich der Markt die letzten Jahre entwickelt hat, ist natürlich schon ein interessantes Gebiet, wo man sich zumindest auf den Laufenden halten sollte.
Alles klar, Daniel. Dann vielen Dank für deine Zeit und ja, bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Super, vielen Dank. Mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.